Tough Guys.
Niemand ist davor geschützt, dass es einem schlecht geht. Also das ist dann einfach so.
Ich bin gespannt, wie das heute wird. Aber damit auch hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und vielleicht auch besonderen Folge der Daily Tough Guys mit mir, Dani, und meinem barfüßigen Freund Tine. Hallöchen.
Hi.
Ja, wieso Sonderfolge? Wir haben heute was Spezielles vor vielleicht. Haben uns das, glaube ich, auch, also ich kann nur da für mich sprechen, aber ich glaube, wir sind da beide gleich, haben uns das auch nicht leicht gemacht, wie wir das dann machen, aber es ist so ein Stück weit ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, seit Tag 1, seitdem wir uns kennen, unterbewusst, finde ich, auch so ein bisschen verbindet und zusammengespeist hat. Wir haben es in unserer ersten Folge damals erzählt, wie wir uns das erste Mal auf unserem Blind Date getroffen haben, und da trafen sich ja zwei fremde Menschen zum Suppeessen, und das ist ja dann ziemlich ausgeartet mit, glaube ich, über 3 Stunden.
Ja, es war ganz schön lang. Meine Frau dachte schon, ich gehe hier fremd und saß nur mit dir zusammen.
Also wenn du da keinen Besseren bekommst als mich. Aber ja, das war damals ziemlich lang. Und warum ging es ziemlich lang? Weil wir uns beide auch verquatscht haben. Und dazu muss man ja wirklich wissen, kann man nur wiederholen, wir kannten uns bis dato nicht. Und dann sitzen da zwei Typen da und fangen gefühlt an, nach einer Stunde sich so von ihrem Leben zu erzählen. Bei dir natürlich kam ich da mit ein bisschen Vorwissen, weil du hast mit gewissen Sachen vor ein paar Jahren aufgeräumt und was dich bis heute ja irgendwo auch begleitet. Und um es auch mal vorwegzunehmen, dass mir nicht fremd ist, und ich habe es auch in der Vorbereitung zu der Folge gemerkt, dass es mir, ich will nicht sagen schwerfällt, weil ich gehe sehr offen mit dem Thema um, aber das muss man einfach dann auch so oft sagen, auch ich, jetzt ist wichtig, wie man sagt, kämpfe. Nein, lebe, wäre auch das falsche Wort, aber ich habe mit der Diagnose Depression zu tun, und das jetzt seit, Diagnose ist, keine Ahnung, irgendwann um 2020 gestellt worden. Und da auch die erste Frage, ne? Wann weiß man denn eigentlich, ob man eine Depression hat? Das ist was mich eigentlich oft beschäftigt.
Boah, schwierig. Also ich glaube, da gibt's verschiedenste Auslöser und da verschiedenste Indikatoren, die jeder aber für sich selber wissen muss. Ich meine, es gibt, man hat auch mal irgendwie 3, 4 schlechte Tage, und das direkt aber als Depression zu betiteln, ist vielleicht ein bisschen krass, das ist vielleicht eine depressive Phase. Aber es gibt aber auch Menschen, bei denen hängt halt dauerhaft die Regenwolke über dem Kopf. Ne? Und das ist dann schon, und da bin ich halt der Meinung, dass man da ruhig, ja, da muss man sich Hilfe suchen, da muss man auf Leute zugehen, die vielleicht da Erfahrung mit haben, im Familienkreis, im Umkreis oder was auch immer. Und wenn man da niemanden hat, dann muss man sich halt so jemanden suchen, mit dem man sprechen kann. Aber das ist, ja, verschiedenste Phasen, verschiedenste Wege, wie sich das zeigt.
Wir gehen gleich nochmal darauf ein, wie das bei dir da so war. Ich meine, viele Leute werden wissen, die sich mit dir beschäftigt haben, seit wann und wie du damit zu tun hattest. Aber auch bei mir, du kennst meine Geschichte, die ist ja, also da auch vielleicht mal eine kurze Einordnung zu geben. Ich habe selber eigentlich wahrscheinlich schon viel, viel länger damit zu tun gehabt und hab's überhaupt nicht gewusst, hab's nicht kapiert. Und dann der wichtige Punkt, ich wollte es auch nicht wahrhaben. Wie uncool ist sowas?
Also, nein, das ist es ja. Das war ja bei mir genauso. Es ist ja was irgendwie sich schleichend aufbaut, und man hat mal so ein paar schlechtere Tage und dann denkt man sich, ja, warum? Und das war ja bei mir auch. Ich habe dann in den Spiegel geguckt und dachte mir, was willst du überhaupt, Mann? Du spielst gerade irgendwie um eine deutsche Meisterschaft, du hast ein gesundes Kind, du verdienst gutes Geld, du hast eine Wohnung, du hast ein Auto. Warum? Warum fühlst du dich so?
Das passt gar nicht. Man hinterfragt sich selbst, ne? So ungefähr, mir geht's eigentlich gut, hör mal auf zu jammern.
Genau.
Auch so gegen sich selber.
Genau,
ja.
Genau.
Bei mir war es damals, ich war seinerzeit selbstständig und im Endeffekt völlig dumm, so getrieben vom Erfolg. Es lief super, du hattest so eine, auch für dich, ich habe mich dann sehr viel bestätigt so über diesen Erfolg, der natürlich auch finanzielle Aspekte hatte. Das war geil, super, und für mich gab es auch, so bin ich aber heute noch genauso, weil so bin ich als Mensch. Ich habe mir, wenn ich was gerne mache, wo meine Arbeit dazu gehört, gibt es für mich auch nicht Feierabend, Wochenende, weil dann tut's mir eigentlich gut, mich damit zu beschäftigen. Also ich bin jetzt nicht, ohne jetzt irgendeinen Job schlecht reden zu wollen, aber ich muss jetzt keine Mülltonnen leeren. Ja. Und ich möchte bitte, das soll jetzt überhaupt nicht gegen Müllmänner sein, brauchen wir alle. Aber da verstehe ich, dass die vielleicht mal sagen, boah, bin froh, dass heute Feierabend ist, wenn du den ganzen Tag bei 40 Grad Biotonne rumschiebst, verstehe ich's. Bei mir ist es anders und das war schon immer so. Und ich habe in meine letzten 2 Wochen Urlaub am Stück im Jahr 2014 gemacht und im Jahr 2020 habe ich dafür die Quittung bekommen. Und ich war selbstständig. Ich meine, eigentlich könnte ich ja meinen Urlaub selber planen. Natürlich warst du mal einen Tag hier, einen Tag da, alles gut, aber so 2 Wochen wirklich runterfahren, habe ich nicht gemacht. Und das war ein großer Fehler und dann habe ich irgendwann die Quittung bekommen und dann wurde ich nachts bewusstlos im Bad gefunden. Im August war das, war ziemlich warm, wollte scheinbar auf die Toilette gehen und lag dann natürlich auch dumm noch blutüberströmt, weil ich mich am Toilettenpapierhalter den Rücken aufgeschnitten habe, lag ich blutüberströmt mit meinem Gemächt in der Hand vor der Kloschüssel. War sicherlich ein toller Anblick.
Es tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss.
Ja, ja. Nein, ich bin auch da, ne? Ich habe ja auch ein Lächeln im Gesicht, aber das war der Tag, und ich kann ihn genau datieren, weil es war am Vorabend vom Geburtstag von meiner Mutter, deswegen weiß ich noch ganz genau, wann das war. Und das war so ein Wow-Effekt für mich. Ich dachte mir so, ui, komisch. Bin dann zum Arzt und der hat mir Vorhofflimmern diagnostiziert.
Stress.
Ja, jetzt gehst du zum Arzt, bist eigentlich ein fitter Typ. Seinerzeit noch viel im Fitness und beim Boxen war ich und ich war fit, war alles gut. Und der Tag ist aber auch, war außergewöhnlich, weil ich kann mich an dem Tag sehr gut erinnern, weil da habe ich 2 Handys-Akkus vertelefoniert, nur aus Dienstleistungsgründen. Da waren 0 Euro dran verdient, nichts. Einfach nur getan und reingesteigert und mich am Ende des Tages noch dumm hinstellen lassen müssen, weil es doch wieder nicht genug war. Und das war alles, war ein scheiß Tag. Und abend hat es mich dann, wahrscheinlich war ich dann auch zu schnell, bin ich aufgestanden, wie auch immer. Dann kam das Vorhofflimmern. Hat sich nie bestätigt, also das kann man vorausschicken. Das war aber dann schon ein komischer Moment, als du dann irgendwann bei so einem Kardiologen liegst, gehst in diese Praxis und da sitzen halt nur alte Menschen.
Ja.
Und dann komme ich und ich dachte mir so, okay, wow. Dann konnte ich mich da erstmal um mich kümmern und dann hat das Schicksal noch was ganz Besonderes für mich vorgehabt, weil dann kamen so viele Schicksalsschläge auf einmal, die ich dann überhaupt nicht mehr einordnen konnte. Aber also waren so viele Sachen dabei und innerhalb von 2 Monaten war das Leben ein anderes.
Ja.
Und am Anfang war die Diagnose ganz klassisch und ich hasse diese Diagnose, Burnout. Da bin ich kein Fan von, sage ich ganz offen. Die geht mir zu leicht manchmal. Also das ist so, was ist denn Burnout? Also wenn es jemand hat, absolut. Aber manchmal geht mir das heutzutage zu leicht, dass jemand diese Diagnose hat oder sich selber hinstellt und sagt, ich habe Burnout.
Ja. Ja, klar, aber die Frage ist halt, woran macht man fest, was für jemanden ein Burnout ist?
Das ist schwierig.
Ne, das ist halt, da gibt's keinen messbaren Wert, den, wo du sagen kannst, Moment, den und den Blutdruckmuster haben und den und den Pulsmuster haben und
absolut.
Das und so weiter und so fort. Ne, also es ist extrem schwierig, weil na klar wird es wahrscheinlich von dem einen oder anderen auch ausgenutzt und vorgeschoben, um mal 3-4 Monate bezahlten Urlaub zu bekommen. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen haben wirklich Bock, sich auf Burnout krankschreiben zu lassen, ohne wirklich was zu haben.
Absolut. Und vor allem bin ich auch der Meinung, wenn es jemand hat, hat er da keinen Bock drauf.
Nein, das ist ja scheiße.
Durch die ganzen Schicksalsschläge wurde es dann bei mir ganz schnell ganz komisch.
Ja.
Also ich wusste gar nicht eigentlich, wohin mit mir. Klar, dir bricht erstmal so die Welt weg und von heute auf morgen war alles anders.
Ja.
Und als ich überhaupt mal verstanden hatte, dass es so nicht weitergeht, ich habe dann noch 1 Jahr lang so weitergearbeitet, bewegen uns da mittlerweile so in dieser Pandemiezeit. Die tat mir zum Beispiel sehr gut. Jeder war immer so am Schimpfen und scheiß Pandemie und die sperren uns ein. Für mich war es super, weil die Umwelt war so ein bisschen eingefroren.
Ja, also ich muss sagen, die Pandemie fand ich persönlich auch überhaupt nicht schlimm. Ne? Auf der einen Seite, weil ich großteils meinem Beruf nachgehen konnte. Wir haben ja während der Pandemie trotzdem gespielt und wir haben trainiert und du hast natürlich Testauflagen gehabt und du musstest einen großen Test und die Woche machen und jeden Tag einen kleinen Test und. Aber ich fand es angenehm, weil die Welt war entschleunigt.
Ja, ja.
Diese ganze Hektik,
ich hatte eh keine Zeit für die Scheiße. Also ich musste mich um mich kümmern.
So.
Und wenn ich gewusst hätte, was da eigentlich ab diesem Zeitpunkt auf mich zukommt.
Ja.
Also das, also muss ich ganz oft sagen, und es ist ja auch so, nach wie vor habe ich mit diesem Thema zu tun. Es ist ganz anders als vor Jahren, aber ich denke mir heute manchmal, wie hast du das damals eigentlich gemacht? Weil du bist jeden, jetzt muss man mal vielleicht jemandem erklären, was ist denn eigentlich Depression? Das ist so ein, so was Mystisches, ne? Ich bin immer der Meinung, dass die meisten Menschen, die Erfahrungen habe ich auch machen müssen, mit dem Thema nicht gut umgehen können, weil sie es nicht einordnen können.
Ja.
Und der Mensch braucht eigentlich ein Pflaster, ein Gips, ein Elektroschock am Fuß, wo man weiß, hey, da ist, sage ich jetzt gerade nur, weil du mit
deinem, es bewegt sich was,
dein Gerät hier vor mir liegst.
Ja, das Gerät ist mein absolutes Wunderding.
Ja, aber das, dann kann jemand, ich hab's immer, und auch mein Papa zum Beispiel hatte damit ganz, ganz lange Probleme, sich da reinzufühlen. Der wollte was für mich tun, mit mir tun, und hat mich aber in dem Moment komplett überfordert. Ich wollte einfach nur sitzen, nichts tun, gucken. Und er klingelt und sagt, komm, wir gucken jetzt Fußball. Im Endeffekt super, heute freue ich mich drüber. Damals war es völlig falsch. Und dann habe ich ihm damals so aus dem Effekt heraus erklärt, stell dir mal vor, ich wäre frisch am Kreuzband operiert, hätte noch so einen Schlauch im Knie, da würdest du doch nie zu mir jetzt sagen, komm, wir gehen jetzt mal spazieren, weil du brauchst frische Luft. Da würdest du kapieren, der kann jetzt nicht laufen gehen, weil der ist frisch operiert.
Ja.
Und das ist was, wo ich sage, da habe ich immer so einen guten Vergleich irgendwie. Weil du kannst, ich wollte nie wirklich, oder doch, ehrlich gesagt, wollte ich schon am Anfang irgendwo in diese Opferrolle gehen.
Ja.
Du wolltest das Mitleid irgendwie. Du wolltest anerkannt werden, dass es dir scheiße geht. Das ist, die Leute müssen auch mal verstehen endlich, dass es dir scheiße geht.
Ja, naja, was ja aber auch meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass man monatelang und teilweise manche Menschen jahrelang sich selbst das Mitleid, das sie verdient gehabt hätten, sich zu geben, nicht sich geben konnten. Weil sie es nicht weil sie es als schwach empfunden haben, weil sie es als falsch empfunden haben oder was auch, welchen Grund auch immer, oder weil sie sich gedacht haben, das ist jetzt halt so und ich muss mich jetzt so fühlen. Und dann, wenn dann dieser Groschen fällt, dass man eine Krankheit hat und dass es einem schlecht geht, dann will man ja von außen rum auch dann dieses, ne, weil man hat ja jahrelang allen Leuten suggeriert, einem geht's gut, obwohl es einem ja gar nicht gut ging. Selbst wenn man mal gesagt hat, mir geht's nicht gut, dann heißt es dann, ja, stelle ich mal nicht so an, und dann hat man sich halt nicht so angestellt.
Ist ein wichtiger Punkt. Ich habe über die Jahre da muss ich sagen, da werde ich auch wirklich teilweise sauer. Floskeln ist so ein Punkt.
Ja.
Das ist wirklich anstrengend, ne?
Ja, natürlich.
Und da, wenn man jetzt mal so ein paar Floskeln wiedergibt, das wird jeder checken, dass es aber auch von der Seite, dass die Menschen, für mich fängt es immer an, wie mit, jemand weiß, dir geht's beschissen und kommt und diese Floskel von so Beiläufigen sagen es immer, na, alles klar, wie geht's dir?
Ja.
Ja. Da fängt's schon an.
Ja.
Weil mit der richtigen Antwort könnten diese Menschen wahrscheinlich gar nicht umgehen.
Nein, die wenigsten Menschen erwarten ja nein. Mir geht's nicht gut auf diese Frage.
Aber was wäre die Antwort auf nein? Also, das ist ja eigentlich,
ja, naja,
würde den Smalltalk zerstören.
Ja, naja, eben. Erstmal würde es den Smalltalk zerstören und zweitens ist es ja aber auch so, du bist ja als Mensch selber selektiv, wem du diese Antwort gibst. Also wenn ich durch die Arena laufe und einer fragt mich, wie es mir geht, dann sage ich gut.
Auch ja, weil du weg willst und sagst, ja komm, durch
genau,
da, zack,
genau,
zack.
Weil ich weiß, dass ich mit diesem Menschen, wenn ich sage, mir geht's nicht gut, nicht dieses Gespräch führen möchte oder das angebracht ist, mit diesem Menschen dieses Gespräch zu führen, das für mich dann wichtig wäre. Wenn ich daheim bin und meine Frau fragt mich, wie geht's dir, und ich sage, mir geht's nicht gut, dann weiß ich, dass sie darauf eingeht und dass auch ich da was Mehrwert von habe.
Aber auch da ist manchmal das Problem, wie ich finde, dass die Mitmenschen auch gar nicht so viel tun können eigentlich in dem Moment.
Nein, aber oft reicht es ja schon, wenn jemand sich da hinsetzt und hört dir eine Viertelstunde zu.
Das stimmt.
Also es ist ja, du brauchst ja, ne, das ist ja das, vor allem wenn du dann die Diagnose hast und du bist in Therapie und du bist vielleicht auch länger in Therapie. In meinem Fall zum Beispiel, bei mir hat das angefangen, ich habe 2013 damals meine erste stationäre Behandlung gemacht wegen Depressionen. Mittlerweile weiß ich, dass ich nie wirklich Depressionen hatte, sondern dass meine Depressionen eine Begleiterscheinung meiner Abhängigkeit waren. So, weil wenn du jeden Tag, und bei mir war das ja über den Sommer immer schlimm, weil über den Sommer meine komplette Struktur weggefallen ist. Ne, keine Wochenenden, die Spiele waren nicht da und. Struktur komplett in die Tonne gefallen. Und was habe ich dann gemacht? Na, ich habe getrunken. Weil es war schönes Wetter, du sitzt im Biergarten, du triffst dich um 12 Uhr mittags.
Einen Anlass gibt's immer, ne?
Ne, man findet ja auch immer Anlässe, ne? Und dann ist ja auch, ne, dann bist du ja von Leuten umgeben, die auch gerne mal einen trinken. Ist halt einfach dann so. Ne, man umgibt sich ja mit Leuten, die das gar nicht hinterfragen, ob man da vielleicht ein Problem hat. Und dann ist, du weißt es selber, du säufst dir Freitagabend ein und du wachst Samstag auf.
Was heißt ja, du weißt es selber?
Nein, aber...
Ich bin da sehr weit weg davon, aber ich weiß...
Nein, aber jeder Mensch weiß, wie es sich anfühlt, morgens verkatert aufzuwachen. Genau, man fühlt sich ätzend. Und jetzt musst du dir vorstellen, du wachst halt jeden Tag so auf.
Ja, und was hilft beim Kater?
Weiter trinken.
Ja, es ist...
Genau, und das, genau. Also ne, bei mir war das dieses Problem meiner Abhängigkeit, eine Begleiterscheinung waren die Depressionen. Und umso mehr ich getrunken habe, umso schlimmer wurde es. Weil dann auch diese Selbstzweifel bei mir aufgekommen sind. Mann, warum trinke ich jetzt schon wieder? Und eigentlich weiß ich ja, dass es das Falsche ist. Und warum kann ich dessen das Gefühl nicht zulassen? Und warum mache ich das nicht so? Und warum mache ich das nicht so? Und. Und dann war das so eine Spirale und die wurde halt unendlich irgendwann.
Ja, da kommt dann genau der Punkt. Bei mir war es dann auch echt immer dieses Floskeldenken. Du wachst früh auf, dir geht's beschissen.
Ja.
So, und jetzt Definition von beschissen. Ich habe auch immer, wenn mich jemand gefragt hat, war es für mich immer wie ein Kater, aber auch ohne Alkohol.
Ja.
Du bist, also bei mir war es damals, ich war sehr nervös aufgedreht.
Ja.
Also eigentlich das Gegenteil von vielen anderen, die im Bett liegen bleiben. Das war bei mir überhaupt nicht. Ich hatte einen katastrophalen Schlaf.
Ja.
Bin, warum auch immer, jede Nacht zur gleichen Uhrzeit aufgewacht, war so 10, 15 Sekunden in so einem luftleeren Raum irgendwie im Kopf. Da ging es mir auch nicht scheiße.
Ja.
Und auf einmal hast du gemerkt, dann greifen die Rädchen wieder ineinander, bums, und dann warst du wieder im Strudel und dann ging es los.
Ja.
Das war immer so 3.54 Uhr. So, und dann fängt dein Tag um 4 Uhr morgens an.
Ja.
Da liegt die Welt noch, da kannst du nichts machen. Und das hast du halt schon voraus. Das heißt, du bist aber am Abend auch viel, viel früher im Arsch, muss man einfach so sagen. Und dann ging es so dahin und dann wachst du auf, morgens eigentlich schon mit einem halbleeren Akku. Jeder weiß, wenn er sein Handy-Akku über Nacht nicht lädt, der wird am Tag nicht lang halten. Und so geht's aber dann als Mensch. Dann hast du, gut, über Essen, Trinken brauchen wir gar nicht sprechen, das ist ja alles verstellt. Und dann kommen eben diese Floskeln, wo du eigentlich erstmal versuchst, also so war es bei mir, dir einen Platz zu suchen und um Verständnis zu hoffen von anderen, weil dann kommen diese typischen Floskeln, du musst positiv denken. Ach so. Ja,
danke, das ist mir noch nicht selber eingefallen.
Was auch witzig ist, anderen geht's viel schlimmer als dir. Du hast doch alles. Der Klassiker? Das wird schon wieder. Super. Also jeder, der zu mir gesagt hat, das wird schon wieder, möchte ich mich auf dieser Stelle auch nochmal herzlichst bedanken. Es hat mir in dem Moment unfassbar viel geholfen. Es hilft mir noch heute. Heute kann ich drüber lachen. Nein, es ist scheiße. Aber das ist so dieses, die Menschen, so habe ich das, das klingt so hart, aber das ist so dieses... Du trennst dich auch von Menschen.
Ja.
Habe ich auch. Ich hatte da damals einen Freund, der hat zu mir irgendwann gesagt, als ich ihn mal getroffen habe, er hat sich bei mir bewusst nicht gemeldet, weil er wusste, ich habe viel um die Ohren. Da dachte ich mir, okay, fick dich. Weil das ist Quatsch. Also ich hatte welche, ich habe, weil mir ist einer auch im Kopf geblieben, der hat zu mir gesagt, Dani, du kannst dich bei mir jederzeit melden. Egal wann. Melde dich immer. Aber ich werde dich nicht jeden Tag fragen, wie es dir geht.
Ja.
Super. Wusste ich genau, wo ich bin. Manche Menschen habe ich einfach weg.
Ja.
Tschüss. Dafür kamen aber andere in mein Leben, wo ich habe mit so vielen Menschen heute eine ganz, ganz andere Beziehung, die mit mir diese Zeit durchgemacht haben und da waren Sachen dabei. Ich habe meinen besten Freund mehrmals bei mir aus dem Haus geschmissen. Einfach nur, weil ich konnte nicht mehr. Reizüberflutend. Der wollte mir nichts Böses. Der hat sich den Scheiß 100.000 Mal angehört. Und dann bist du noch so frech und schmeißt ihn raus, aber er kam wieder und er ist auch heute immer noch da. Das waren unfassbar wichtige Menschen. Ja. Nicht Floskeln.
Nee, aber die Floskeln sind ja auch leider Gottes, dass dieses Thema, jeder kennt jemanden, der schon mal Depressionen hatte. Aber niemand setzt sich wirklich damit auseinander. Und dann ist es für den Außenstehenden und für den Menschen, der dann auf jemanden trifft mit Depression, ist es das einzige Sinnvolle, was dem Mensch einfällt. Die meinen das überhaupt nicht böse, aber die wissen auch nicht, was sie sonst sagen.
Aber ihnen geht's damit besser. Also sie haben mit dir gesprochen, sie sind auf dich eingegangen. So, und dann gibt's auch noch einen wichtigen Punkt, wie ich finde, ist zum Beispiel, jemand, der Depressionen hat, tut sich sehr schwer mit Lachen, habe ich die Erfahrung gemacht.
Ja, das war bei mir halt nicht so.
Nein,
ich habe nach außen hin halt
Fassade?
Voll. Ich hatte für jede Gelegenheit und für jede Situation in meinem Alltag die passende Maske. Und ich war so gut darin, dass ich nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich, weil ich nur noch in diesen Masken gelebt habe.
Das hatte ich gar nicht. Bei mir war es eher, ich habe mir dann selber verboten, auch Spaß zu haben, weil warum auch immer, wurde, wenn ich mal einen Tag mich hinreißen habe lassen, egal was, du bist mit Leuten mal irgendwo raus und hast irgendwas gemacht, wurde am nächsten Tag, kam immer wieder irgendeine Hiobsbotschaft.
Ja.
Ob das zufällig ist oder du, das war auf jeden Fall gefühlt, du belohnst dich, kriegst gleich wieder einen auf den Gong.
Ja.
Und das waren so Probleme, die ich da hatte. Und du verbietest dir auch zu lachen. Warum? Weil du nicht wolltest, dass die Leute dich lachen sehen, weil die dann automatisch davon ausgehen, na, dem geht's doch gut. Ich habe ihn da nie gesehen, ach, wie geht's dem? Oh, der war gut drauf.
Ja, der hat gelacht. Der saß im Biergarten mit seinen Leuten und der hat gelacht.
Ganz genau. Und das ist eigentlich, es weiß keiner, dass es dir vielleicht scheiße geht. Das muss auch keiner wissen. Ja. Aber, und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, Alkohol, wir hatten es vor kurzem, haben wir auch mal drüber gesprochen, dass das mein jetziger Therapeut, mit dem habe ich ein unfassbares Verhältnis, auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist ja leider bei uns in Deutschland eine Katastrophe, einen zu finden. Zum einen erstmal einen Termin zu bekommen und dann einen zu finden, wo du auch sagst, das ist was für mich. Ich bin jetzt mittlerweile beim 5. Bei dem jetzt schon lange, aber ich habe das durchgemacht, bin dann dahin. Dann hat er mich erzählen lassen und sagt dann zu mir, oh ja, du brauchst ganz dringend Hilfe, aber ich habe keine Termine frei. Dann sage ich, ja, aber warum war ich denn jetzt hier?
Kennenlerngespräch.
Ich habe es dann schon verstanden, weil 2 Tage später war die Rechnung im Briefkasten mit 120 Euro. Weil die hat er mitgenommen, weil die Stunde hat er ja frei.
Ja, klar.
Da muss ich sagen, du fängst ja immer wieder an, dein Leid dem zu erzählen und du
fängst immer wieder von vorne an. Du suchst ja immer wieder. Also ich habe auch einige mittlerweile durch, was natürlich auch daran liegt, dass ich war dann in Bietigheim, bin jetzt in Nürnberg, ich war in Berlin gelebt, ne? Und dann ist bei dem einen die Praxis geschlossen worden oder was auch immer. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen. Ich habe hier auch eine Therapeutin und ich zahle die privat. Weil dann weiß ich, wenn ich der heute schreibe, ich brauche Termine, bitte spätestens nächste Woche, Terminvorschläge bitte, und ich kann immer ab der und der Uhrzeit, kriege ich einen Termin.
Und ja, da bin ich gern. Das ist ein Luxusproblem, ne?
Ja, und da bin ich gern bereit, das Geld zu bezahlen, weil ich weiß, dass es in meine mentale Gesundheit und in mein Wohlbefinden investiertes Geld ist. Wenn ich überlege, wie viel Geld ich früher für anderen Kram ausgegeben habe, ne, da kann ich auch gerne diese 100, 110 Euro, was es kostet, in Therapie investieren. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich brauche das wesentlich weniger, als ich es früher gebraucht habe. Ne, ich habe früher hatte ich einen Termin die Woche. So, mittlerweile ist es wirklich, jetzt mit meiner Verletzung habe ich halt gemerkt, dass dieser kleine Mann im Kopf sich mal kurz gemeldet hat. Und dann habe ich einen Termin gemacht und dann gehe ich da hin und dann quatsche ich eine Stunde und dann geht's mir wieder gut. Weil es ist ja, wenn du so lange therapiert bist wie ich, es gibt keinen Therapeuten auf dieser Welt, der mir irgendwas Neues erzählt. Mhm. Es ist alles, ich kenne das alles, ich weiß das alles. Es ist aber trotzdem für mich wichtig, ab und zu bewusst dahin zu gehen und mit jemandem das wieder in meinem Bewusstsein zu holen, der darauf geschult ist, mir zu zeigen, pass auf, du kennst die Wege. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, bei mir war es am Anfang das Problem, dass ich bei, kann man jetzt sagen, bei den Falschen war, es gibt ja verschiedenste Methoden, das muss ja nicht bei jedem helfen, und irgendwann war ich bei einem, da habe ich irgendwann gecheckt, was seine Idee ist. Der saß gegenüber von mir und einmal habe ich nicht angefangen zu reden. Ja, aber auch nicht. Da würde ich heute noch sitzen. Der hat mich angeguckt, hat immer genickt.
Ja?
Genickt.
Ja, aber solche kenne ich auch.
Ja, aber dann dachte ich mir, ich erwarte von, das ist für mich auch ziemlich schwierig, ich erwarte von einem Arzt, jetzt kommen wir wieder ins ganz banale Denken, das war ja mein Fehler auch am Anfang, ich war doch so weit weg von der Depression, wie man sich's nur denken kann. Was war ich denn? Ich war ein harter Hund, ich war stand im Leben, war doch stark, ja, und ne, immer vorne weg. Wenn ich heute überlege, wie oft ich in meiner Vergangenheit Fehler gemacht habe an Beerdigungen. nicht zu heulen, weil du wolltest den starken Mann markieren, weil du für andere da sein wolltest. Völlig dumm. Geht raus, heult, lasst eure Emotionen raus. Das ist nicht scheiße. Auch ein Mann darf heulen, scheiß der Hund rein, das ist einfach so.
Ja, da muss ich aber auch sagen, ich bin da sehr kalt. Also ich kann mittlerweile weinen, keine Frage, aber das habe ich vor 5, 6 Jahren erst wieder angefangen zu lernen. Weil in meiner Jugend sind Dinge passiert, die mich emotional so mitgenommen haben und die ich emotional in dem Zeitraum nicht verarbeiten konnte. Ich habe das verlernt. Ich konnte das nicht mehr.
Also ich habe auch, kann ja nicht sagen, wann ich vorher regelmäßig geweint habe. Ich hatte vor so typisch so Beerdigungsthemen, wo du sagst, okay, da ist es ja normal. Ich habe mich manchmal gezwungen, mir einen Moment zu suchen, habe die schlimmste Musik aufgelegt, die ich hatte. Also wirklich so von, wie heißt die, Westlife oder sowas, The Rose, so richtige, ganz schlimme. Und das natürlich mit dem Ding, du weißt, der und der ist gerade verstorben. Und dann konnte ich mich einmal entladen und dann war gut. Völlig dumm. Dieses Männer, diese Stärke zu zeigen und man ist ja der harte Hund. Diese Fehler habe ich damals gemacht. Heute, ich lache darüber, wo ich mir denke, wie dumm man einfach war. Dieses Männer gehen voran, haben keine Ängste, was auch immer. Und dann musste ich erstmal verstehen, dass ich Hilfe brauche. Ja. Und dass das aber nicht so ein Arzt ist, wie, vergleich's immer gern, wie ein Physiotherapeut. Ist jetzt auch kein Arzt, aber du gehst hin, hast Rückenschmerzen, der fässt dich an, drückt an dir rum und diese Blockade ist gelöst und du gehst raus und dir geht's besser. So ist das nicht.
Nee.
Und gerade ohne Medikamente und selbst mit Medikamenten ist ja auch nicht so, dass du dir zwei so Glücksberges einschmeißt und danach hupfst du durchs Land. Das ist es auch nicht. Nein, das musst du selber erstmal verstehen.
Du gehst da hin, dir geht's scheiße und du gehst raus und dir geht's noch beschissener.
Ja.
Es ist so.
Ja, das stimmt.
Es ist so, vor allem am Anfang. Du gehst da hin und du ne, auf Anraten von Freunden, Mama, was auch immer, suchst du dir einen Therapeuten und gehst da hin und dann denkst du, okay, noch nie gemacht und ist sowieso irgendwie, fühle ich mich unwohl, dass ich überhaupt hier sitze. Und dann gehst du da rein und dann sagt er, ja, erzählen Sie mal von sich. Und dann erzählst du so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von dir und am Ende nickt der dreimal und sagt, ja gut, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und du gehst mit 28 Fragezeichen da raus und dir geht's noch beschissener, weil du nicht nur deine eigene Nummer gerade irgendwie zu tragen hast, sondern auch noch im Hinterkopf hast, ja okay, jetzt habe ich mit jemandem gesprochen, aber mir geht's noch schlechter. Weil jetzt habe ich noch mehr ungeklärte Fragen. Und warum hat er mir jetzt nicht helfen können? Und warum sagt er mir nicht, was ich machen kann, damit ich mich besser fühle?
Mir hat so alles gefehlt am Anfang.
Ja.
So, der, wenn mich, keine Ahnung, zusammengeschissen hätte, was ich für ein Arsch bin, warum ich mich da irgendwas tue, hätte ich damit arbeiten können. Der, wenn zu mir gesagt hätte, mach das so und so. Aber am Anfang, wir sprechen jetzt wirklich beim 5. Ja? Ja. Und ich erinnere mich noch dieses, und da war wirklich Peak erreicht. Da war ich damals dann wirklich an dem Punkt, wo ich sage, und jetzt muss ich mich auch krank schreiben lassen, weil ich habe nicht mehr funktioniert. Hab bei dem angerufen, bei dem Mann. Hat mir am Telefon erstmal gesagt, er ist voll. Um was geht's denn? In dieser Schärfe,
ja,
ne?
Ja.
Und ich so, okay, und da wartest du ja eigentlich, wenn du beim Arzt anrufst, Praxis Dr. Braun, Sie sprechen mit Schwester Eva, wie kann ich Ihnen helfen?
Ja.
Nein. Da ging's hin. So, der war gleich selber dran. Erstmal ziemlich hart im Ton. Ja, er hat keine Termine frei. Okay, verstanden. Um was geht's denn? Habe ich es ihm erzählt? Und sagt er, kommen Sie heute um 13 Uhr. Ich so, okay. Dann bin ich dahin. Damals mit meiner Mutter. Ganz normales Haus. Gehst dahin, klingelst, kommst dahin, Tür ist offen. Und ich weiß diesen Moment noch ganz genau, das habe ich ihm auch schon mal erzählt. Geh in diese Wohnung rein. Es ist keine Praxis, es ist eine Wohnung. Und die ist so im, als ob es eingefroren wäre 1982. Genauso. Und ich weiß noch genau, wie meine Mutter mich vor hinten gestoßen hat und sagt nur, geh rein, die sind so. ich wusste ganz genau. Und ich dachte mir, Alter, und das war so ein Moment, mit dem hatte ich in dem Moment auch voll zu kämpfen, weil so, du kommst in den Raum rein und da gab es halt wirklich ein Sofa, ein Liegestuhl und dann hieß es erstmal, wo wollen sie sie denn hinlegen oder setzen?
Ja.
Und dann denkst du dir, oh Gott, was mache ich hier, ne? Weil es geht ja gegen alles. Jetzt bist du einer von diesen Kloppis, wo du immer denkst, also die alle einen Schuss haben. Du stellst es ja auf eine Ebene mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Zombies, die durch die Stadt laufen, weil sie sich mit Drogen vollpumpen oder so. Ne? Ja. Super stellst du da ja hin, ja, und denkst dir, was passiert mit mir? Du kannst dich selber überhaupt nicht einschätzen. Und mittlerweile habe ich mit dem Mann ein absolut besonderes Verhältnis. Also ich, das kann man auch, das ist auch kein Arzt- und Patientenverhältnis. Der fragt mich manchmal Sachen, da haust du mir einen Schalter raus. Da kann ich gar nichts zu sagen, weil das ist so, der holt mich so oft, weiß nicht, dann muss ich lachen und ich kann dir auch nicht sagen, geht's mir besser, wenn ich rausgehe? Das ist so ein, das stelle ich mir oft die Frage. Geht's dir eigentlich anders? Geht's dir besser? Ich bin noch nie raus und sag, boah, toll. Das hatte ich noch nicht.
Doch, in dem Stadium bin ich mittlerweile. Also mittlerweile ist bei mir wirklich so, wenn ich da hingehe und dann gehe ich raus und mir geht's besser.
Erleichtert, oder?
Ja. Einfach mal, ne, die Last von Schultern gequatscht, mal mit jemandem Neutrales gesprochen, keine Gefühle verletzt bei irgendwelchen Gesprächen, weil sobald du Themen ansprichst, die dich belasten und du sprichst sie mit Familienmitgliedern oder Freunden an, ist ja oft so, dass die das auf sich beziehen und sagen, ja, aber warum? Ich mach doch alles, oder, ne, so. Ne, und das nimmst du halt komplett raus. Ich bezahle die Person, damit sie mir zuhört. Und zu der Person kann ich sagen, was ich will. Und da kann ich auch im Ton haben, was ich will. Und da kann ich auch, wenn es sein muss, hingehen und eine Stunde lang nichts sagen.
Das wäre dumm, aber könntest du machen.
Ne, aber könnte ich, wenn ich Bock habe.
Ja, klar.
So. Und mir ist es mittlerweile, muss ich sagen, ich gehe da hin und ich gehe raus und mir geht's besser.
Ist ja schön, dass es so auch gibt. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es mir schlechter geht.
Aber ich mache das halt seit 13 Jahren mittlerweile. Mhm. Ne, also, ich mache das seit 13 Jahren.
Wie hast du gemerkt, dass du eine Depression hast? Also unabhängig davon, dass irgendwann ein Arzt vielleicht zu dir gesagt hat, du pass mal auf, das und das ist die Diagnose. Was waren so die Symptome, wo du gemerkt hast, dass irgendwas nicht passt?
Also erstens, dass mein Alkoholkonsum ist extrem gestiegen damals am Anfang, also 2013 damals extrem gestiegen und diese Leere.
Es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man es auch mal einordnen kann. Ne? Also wenn ich, darum sage ich halt auch, warum habe ich es wahrscheinlich schon viel, viel länger, als die Diagnose besteht,
weil
ich gewisse Sachen schon viel, viel länger habe.
Ja, also dieses, mir hat nichts mehr Spaß gemacht.
Gefühllosigkeit.
Ja, also, ne.
Emotionslos.
Ich bin, das ist eine Situation, da habe ich auch dran gemerkt, oh, da, du musst ja mal Hilfe suchen. Das war so der Auslöser dafür, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Ich bin nach Hamburg gefahren zum Auswärtsspiel. Morgens losgefahren, abends war das Spiel und statt wie immer meinen Mittagsschlaf zu machen, habe ich 3 Stunden lang im Bett gelegen und habe geweint.
Was war der Auslöser?
Es gab keinen. Es gab keinen. Es war einfach diese ganze Leere und dieses ganze Selbstzerstörerische in mir in dem Moment. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Vielleicht habe ich mit meiner Tochter gesprochen oder so, keine Ahnung. Aber ich habe 3 Stunden lang in dem Bett gelegen und habe geweint. Dann hat mein Wecker geklingelt, dann bin ich aufgestanden, bin ins Bad, habe mir die Tränen aus den Augen gewischt, habe geduscht und habe Eishockey gespielt. Und da habe ich mir gesagt, okay, du musst jetzt was machen. Das kann nicht sein, dass du alleine im Hotelzimmer liegst und heulst 3 Stunden, obwohl du eigentlich das machst, was du am meisten liebst. Mhm. So, und da war für mich, jetzt muss ich mir helfen. Und da bin ich dann auch offen mit umgegangen und bin zu meinem damaligen Manager und habe dann auch um Hilfe gebeten, ob die vielleicht in ihrem Ärztenetzwerk jemanden haben, der mir da helfen könnte. Und die haben mir da auch geholfen, jemanden zu finden. Über den Sportpsychologen, der da bei uns in Berlin damals, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der hat mir da jemanden vermittelt. Und da bin ich dann da einmal die Woche hin. Aber das war auch, ich bin zu einer Gesprächstherapie. Das war okay, ne, aber...
Es fühlt sich komisch an. Also mir hat dieser Arztansatz immer so am Anfang gefehlt.
Ja, also dieses auch Gesprächstherapie ist gut, um erstmal mit die ersten Wochen klarzukommen. Aber meiner Meinung nach hilft dir das nicht dauerhaft, weil du kriegst dann so Skills beigebracht, ne? Dass dir zum Beispiel, bei mir war es dann hier Geppetto von Pinocchio, die Grille.
Jiminy-Grille.
Ja,
Geppetto ist der Papa.
Genau, so. Immer sitzt mir auf der Schulter und immer wenn dann irgendwie böse Gedanken kommen, quatscht der mich voll und so, ja, toll, hat alles funktioniert, bis halt einfach ich gesagt habe, halt dein Maul und hab mein Ding gemacht. Ne, also ich bin der Meinung, man muss auch an die Ursache gehen, warum man überhaupt dahin gekommen ist, weil oft fängt es ja, wie du schon auch gesagt hast, viel früher an. Das sind ja Dinge, die in der Kindheit passieren können, die du gar nicht mehr mitgekriegt hast. Das sind Verletzungen oder Zurückweisungen oder was auch immer oder Sprüche, die mit denen du aufgewachsen bist. Ne, so, wer feiern kann, kann auch arbeiten oder, ne, die Klassiker halt, ne, so, wonach ja, man lebt, wonach ja man
auch,
lebt.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ich meine, wer feiern kann, kann auch arbeiten, da ist auch was dran.
Absolut.
Aber so ein Punkt, gewisse Stärke und was ist Schwäche?
Ja, man hat es halt vorgelebt bekommen.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, ja. Also das soll überhaupt dann heißen, dass heute, ich finde auch, dass mittlerweile die Jugend heute oftmals zu weich ist und ein bisschen mehr Schärfe wird nicht schaden.
Bisschen mehr Ellbogen brauchen können.
Ne, da bin ich schon dabei. Ja. Aber dieses, gerade in der Arbeitswelt, wie weit gehst du? Und kann ich es ganz offen sagen, weil ich war ja selber schuld. Ich hatte halt Bock. Ich war eine faule Sau in der Schule, habe dann irgendwann meinen Weg durch, in Anführungszeichen, Nachsitzen dahin gemacht, wo ich dann auch zufrieden und glücklich war und habe mir das alles selber erarbeitet und war da so in dem Strudel drin und immer mehr und immer mehr, wo dann einfach diese Work-Life-Balance, die war am Arsch.
Ja.
Und die hat mich dann ein Stück weit schon auch zerlegt und dann gab es so Symptome, wo du dann einfach so leicht weggeschoben hast mit, naja, ich habe halt Stress, sexuelle Unlust. Komisches Thema. Wer will denn mit Anfang, Mitte 20 erzählen, dass er keinen Bock auf Intimität hat? Das will doch keiner hören.
Ja, so eine Phase hatte ich aber auch.
Ja, und das ist genau der Punkt. Da fängt's an. Ist es ein Wahnsinniger? Nö, ich habe halt keinen Bock, ich habe halt Stress. So, das ist der erste Punkt.
Ja.
Müdigkeit.
Ja.
Ich hätte immer und überall pennen können. Ich wollte nicht mehr raus. Ich hatte da keinen Bock mehr drauf.
Ja, ich war halt trotzdem draußen, weil ich immer draußen war und wenn ich mich angefangen hätte einzusperren, wäre es aufgefallen, dass in mir was nicht stimmt.
Mhm.
So, und das ist in dem Kosmos, in dem ich mich bewegt habe, dachte ich, das geht nicht. Ich bin Eishockeyspieler. So, ich kann nicht, mir steht es nicht zu, depressiv zu sein und dass es mir schlecht geht. So.
Weil du hast ja alles.
Genau. Ich habe ein Leben, das andere würden dafür töten, um das Leben führen zu können, das ich lebe. Und was fällt mir ein, mich so zu fühlen? Nein, ich gehe raus, ich habe auch andere Menschen, aber da war halt die Maske dann auf.
Man knallt sich selber dann auch diese Floskeln ein Stück weit rein, ne? Stell dich nicht so an. Genau. Sagst du auch selber irgendwo zu dir.
Ganz genau.
Kann ich mich auch noch erinnern, dass du dann selber eigentlich sagst, so stell dich mal nicht so an, andere schaffen das auch.
Ja.
Du weißt aber ja gar nicht, mit was du zu tun hast. Und der Unterschied bei mir war dann, als ich dann in die Krankschreibung ging, da wurde es erstmal richtig heftig, weil dann dieser Kreisel, dieser Strudel nicht mehr da war. Dein Körper hat zu dir gesagt, was hast denn du vor jetzt? Wie hinlegen? Wie ausruhen? Nein, weitermachen. Zack, zack, zack. Und dann ist diese Fassade zusammengebrochen. Du bist aus diesem Hamsterrad ausgebrochen. Arbeit, Stress, tun. Und dann hat der Körper zu dir gesagt, sag mal, bist du doof?
Aber du brichst ja auch aus der Ablenkung raus. Na, das ist ja...
Genau.
Das war ja bei mir auch... Eishockey war ja für mich diese 3, 4 Stunden, 5 Stunden am Tag, wo ich in der Kabine war, da war die Rübe aus. Da war einfach nur Eishockey. Ja, das war meine Auszeit von allem. Meine Auszeit von mir selbst. Weil auf dem Eis wusste ich, was ich tue. Auf dem Eis war ich jemand. Auf dem Eis hatte ich alles im Griff. Auf dem Eis hat alles gepasst. In der Kabine auch. Das waren für mich safe place. Aber in dem Moment, wo ich die Kabine verlassen habe,
kam die Wolke wieder.
War halt alles wieder da. Und dann war natürlich bei mir 2013 war die Rosa 3.
Mhm.
Ne, also ich habe ja dann auch noch eine kleine Tochter gehabt, um die ich mich gekümmert habe. Und die war 3 Tage die Woche mindestens bei mir auch und. Also ich habe immer was zu tun gehabt und habe immer so das weggeschoben. Und dann abends, wenn die Kleine im Bett war, spätestens dann, kam dann der Hammer.
Die Wolke wieder auf dich gewartet.
Aber hallo.
Also ich finde diesen Vergleich mit dieser schwarzen Wolke super.
Ja.
Weil das ist auch was, wie es mir genauso ging. Und ich habe in der Zeit, als ich dann krankgeschrieben war, ich habe gelebt wie ein Rentner. Erstmal.
Ja.
Ohne zu wissen, ja auch da wusste ich ja noch gar nicht, was ist denn mit mir? Und ich konnte einfach nicht mehr. Die Batterie war leer. Ich bin jeden Tag, klar, 4 Uhr hatten wir eben, war ich wach, habe mich dann irgendwann angezogen und bin zum Laufen, schnelle spazieren gehen und war jeden Tag 1 bis 4 Stunden unterwegs.
Ja.
Und der Höhepunkt war dann, wo dann diese Symptome auch schlimmer wurden. Gedächtnis war auch ein ganz großer Punkt.
Ja, hör auf, ich habe mich an nichts erinnert.
Und das hat mir
alles aufschreiben müssen.
Das hat mir der Arzt dann mal erzählt. Er hat zu mir gesagt, du, ganz normal, dein Körper sagt dir jetzt, pass mal auf, jetzt hat Überlebensmodus. Du musst atmen, du musst essen.
Atmen, essen, trinken, fertig.
Genau.
Ja.
Zum Beispiel so Sachen wie, absolut blödes Thema, aber gehört dazu, Stuhlgang. Einmal die Woche, dann sagst du, da passt doch was nicht, sagt er, dein Körper ist im Überlebensmodus. Der hamstert alles, was er kriegen kann, weil er auf der letzten Rille läuft und sagt, ich gebe nichts mehr her. Das sind meine Notreserven und du denkst dir, ich esse nicht viel, aber ich werde immer fetter. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, da habe ich es verstanden. Mhm. Ich habe mich damals auch, weiß ich auch, das war auch für uns familiär ein bisschen schwierig, ich habe mich einmal im Wald verlaufen.
Ja.
Ich bin laufen gegangen, dann ging mein Handy auch noch leer, also da kam wirklich alles zusammen. Und meine Uhr hat es aber aufgezeichnet, den Weg. Das habe ich noch auf dem Handy, wie ich da gelaufen bin. Wie so ein kleiner Spatz, der durch den Wald fliegt. Völlig dumm und dann wirklich auch 2-3 Mal auf dem gleichen Platz und so. Ich hatte damit keinen Stress, weil ich wusste, ich komme da schon wieder irgendwie hin und zur Not laufe ich halt irgendwo aus dem Wald raus und rufe mir irgendwo ein Taxi. Also das war alles. Es wurde dann auch langsam dunkel. Aber ich war über 4 Stunden im Wald und konnte mich nicht mehr erinnern, wie ich hier wieder rauskomme. Dein Körper sagt dir nicht mehr, du musst an den Termin denken. Nein, der Termin ist scheißegal. Essen, trinken, fertig. Ja. Mehr kriegst du nicht mehr.
Ja.
Und dann fängst du an, mit diesem Reset-Knopf zu arbeiten.
Ja.
Und da war, es gibt's auch so einen Punkt, wo ich immer noch sehr stolz drauf bin, dass ich eigentlich größtenteils mich gegen Medikamente gewehrt habe. Das ist, muss auch nicht die Norm sein, das ist auch bei jedem, also wir machen jetzt hier auch kein Medizingespräch draus überhaupt, nein, das ist so ein Erfahrungsbericht, weil wir das einfach auch von Anfang an beschlossen hatten, dass das bei uns ein Thema sein soll, weil wir offen damit umgehen, weil da trotzdem 2 Typen sitzen, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir viel lachen, viel Spaß haben, aber eben auch unsere Vergangenheit und unsere Momente haben mit gewissen Sachen. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, das so offen zu besprechen. Und ja, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es mir großartig schwer gefallen ist. Natürlich häutest du dich ein Stück weit. Ich meine, die Situation kennst du auch. Aber mir geht's besser, seitdem ich komplett offen damit umgehe und drauf scheiß, was andere denken.
Ja, absolut. Ich meine, ich bin ja damals 2013 damit an die Öffentlichkeit und ich bin dann 2018 wieder an die Öffentlichkeit. Ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich da Probleme habe. Auf der einen Seite auch einfach, um in Ruhe Therapie machen zu können, um nicht irgendwie im Hinterkopf zu haben, oh mein Gott, was ist, wenn doch jemand weiß, wer ich bin? Und jetzt habe ich aber gesagt, ich nehme ein halbes Jahr Auszeit und keine Ahnung, ne? Ich hätte mir irgendeinen Scheiß aus den Fingern saugen müssen. Und das wollte ich nicht, weil ich mich lang genug versteckt habe und keinen Bock mehr auf Versteckspiel hatte. Und deswegen war ich damit ja immer offen. Und ich bin auch der Meinung, ganz ehrlich, ich habe so viele Menschen getroffen, die zu mir gekommen sind und die sich bei mir mehr oder weniger bedankt haben, wie offen ich mit dem Thema umgehe, dass das denen Kraft gegeben hat und dass die sie angespornt hat, das auch zu machen. Weil wenn jemand wie mir es so geht, das ist immer wieder beim Thema, das ist ja, ich will es immer nie wahrhaben, aber in gewisser Art und Weise bin ich ja doch eine Vorbildfunktion für den einen oder anderen.
Mhm.
Ne, ein Vorbild, weil ich das mache, was ich mache, weil ich es schon so lange mache, weil ich auch relativ erfolgreich darin bin. Und ja, ich bin da auch tatsächlich Idealist und hoffe, wenn ich eine Person dazu gebracht habe, seinen mentalen Zustand zu überdenken und sich Hilfe zu holen, dann bin ich froh.
Es ist so, das Umfeld ist auch schwierig, ne? Also was hat mir damals auch noch die Augen geöffnet und es klingt ganz banal. Ich hatte viel Zeit, in der, wenn du dann krankgeschrieben bist und eigentlich nur dich um dich kümmern musst. Ich habe wahnsinnig viel Podcasts konsumiert, auf allen möglichen Sachen, Bücher und so weiter. Und irgendwann kam ich auf das Buch von Kurt Krömer.
Mhm.
Ist ja auch, man kennt ihn ja, Comedian aus Berlin, der ja seit vielen Jahren offen mit seiner Depression umgeht. Und dieses Hörbuch, natürlich habe ich mir das Buch wieder gekauft und als Hörbuch dann gehört, habe ich mittlerweile bestimmt 5 oder 6 Mal durch.
Ja.
Und dieses Buch hat für mich unfassbar viele Wow-Momente gehabt.
Mhm.
Weil ich mir manchmal dachte, hä? Der erzählt doch gerade von dir. Das kenne ich. Aber wirklich, so als ob der Satz 1:1 aus meinem Mund kommt. Mit Sicherheit nicht alles. Ich war nie derjenige, der immer liegen geblieben ist. Hat uns da vielleicht unterschieden. Aber es waren viele Momente, wo ich dachte, das könnte aus meinem Mund kommen. Und das habe ich zum Beispiel auch meinen Eltern gegeben. Sag, bitte hört euch das mal an. Das ist es. Genau das ist es. Und dieses Buch habe ich, wie gesagt, 4-5 Mal durch. Und das waren so Momente, wo du auf einmal verstehst, du bist ja kein Sonderling, sondern das ist wirklich ein Thema, das bildest du dir nicht ein, sondern die Scheiße gibt's wirklich.
Wie gesagt, jeder dritte Mensch. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder dritte Mensch erlebt es in egal welcher Art und Form einmal in seinem Leben. Jeder dritte Mensch statistisch.
Und ich glaube, dass es aber viel mit Scham zu tun hat.
Ja,
eigentlich
natürlich.
Völlig dumm.
Natürlich.
Wie ich auch sage, seitdem ich offen damit umgehe, geht's mir besser.
Ja.
Ja, die Depression ist ein Arschloch, aber na und, das Leben kann trotzdem geil sein.
Ja, also ich sag mal, es ist ja auch so ein gewisser Punkt, ne, Punkt 1, die Depression zu erkennen und Punkt 2 eben eine Therapieform zu finden, die für einen funktioniert. Und dieses, es klingt immer so banal, aber achtsam mit sich umzugehen. Genau das ist es aber.
Ja, absolut.
Wenn du achtsam mit dir umgehst, wenn du nicht permanent deine Bedürfnisse übergehst, wenn du auf deinen Körper, auf deine Seele, auf deinen Geist achtest und darauf hörst und die Warnsignale lernst zu deuten, kommst du ja gar nicht mehr wirklich dahin. Beziehungsweise wenn du drin bist, hast du das Handwerk, um da relativ flott wieder rauszukommen.
Ja, wie du auch weißt, ich habe nach wie vor, also wirklich auch in Abständen von, ich würde sagen im Monat, 2-3 Mal, wo ich nenne sie immer so Depressionstage,
ja,
die wirklich kicken.
Ja.
Da weißt du dann morgens, das wird heute nichts. Und deswegen muss ich dir auch, das kann ich dir auf dem Weg auch mal sagen, weil das war für mich auch seither schon auch eine Hilfe. Wir gehen ja beide sehr offen damit um. Wenn wir dann auch mal was haben, dann quatschen wir da auch mal drüber.
Ja.
Und es hat auch oft schon geholfen, weil es tut gut, wenn du weißt, jemand versteht dich und auch diese Nachfrage von jemandem, der weiß, damit umzugehen,
ja,
oder auch mal einen Tipp zu bekommen. Und ich sehe mich überhaupt nicht mehr als, also ich möchte mich nicht als Akutfall sehen, sondern ich habe den Mist und ich lerne damit zu leben oder ich habe damit gelernt zu leben. Und der Moment ist dann da, du stehst früh auf und sagst, oh je.
Ja.
Es hat sich jetzt nochmal ein bisschen verändert. Manchmal fühlt es sich so an, als ob du so einen 100 Kilo Menschen auf dir liegen hast und der drückt dich nach unten und du kannst einfach nicht aufstehen. Das gibt's so eine Tage, das verändert sich halt einfach auch mit einer Zeit. Aber es sind Momente, wenn du offen damit umgehst und nicht das Schauspiel, was andere vielleicht von dir erwarten, mitmachst. Mhm. Auch ein wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube, was meiner Meinung nach noch wichtiger ist, dass du selbst für dich selbst offen damit umgehst. Das ist bei mir auch immer noch. Ich habe auch immer noch Suchtdruck in manchen Phasen. Ich habe immer noch die graue Tage. Aber der Unterschied von jetzt zu damals ist, ich akzeptiere das dann, dass es halt so ist.
Genau.
Ich setze mich dann, ich stehe dann morgens auf und dann merke ich, wow, heute ist aber kein guter Tag. So, und dann komme ich raus und ziehe eine Fresse und dann fragt die Michi mich, was ist los? Und dann sage ich, du Schatz, heute ist kein guter Tag.
Bei meinen Deckung gehen.
So, ne? Und das ist dann auch okay. Und dann, die versucht dann auch nicht mehr irgendeine Parole um die Ohren zu hauen oder irgendwas oder mich aufzumuntern. Sie weiß dann einfach, okay, das ist heute mal so. Und meistens dauert es dann so bis Mitte des Tages, bis zum Nachmittag vielleicht. Und dann ist das auch weg, weil ich es einfach annehme. Und ich mir das eingestehe und mir auch das gönne, auch mal so einen Tag zu haben.
Ja, klar.
Weil es ist überhaupt nichts Schlimmes, mal einen Tag traurig zu sein, mal einen Tag keine gute Laune zu haben, mal einen Tag keinen Bock auf seine Arbeit zu haben, mal einen Tag im Bett liegen zu bleiben zu wollen. Das ist nichts Schlimmes. Das Schlimme ist, wenn du dann versuchst, dir selbst einzureden, dass das falsch ist und nicht dahin gehört, wo es gerade ist. Und in dem Moment, wo du das annimmst und akzeptierst, nimmst du dem komplett den Luft aus dem Segel.
So scheiße die Nummer vielleicht auch ist, es hat aber aus meiner Sicht auch positive Sachen. Also ich habe daraus auch positive Sachen ziehen können und dann kommst du wieder mit so einer Floskel, irgendwann wird alles gut, so nach dem Motto. Ja, weil ich weiß heute Sachen über mich selber,
ja,
die ich vor 5, 6, 10 Jahren nicht wusste.
Nein.
Seit der ganzen Hardcore-Phase zum Beispiel vertrage ich wenig Alkohol.
Ja.
So.
Ich auch.
ja. Also wirklich wenig. Früher war ich da deutlich besser am Glas. Mittlerweile, warum auch immer, ist es einfach so, es schlägt immer sehr schnell bei mir in Kater um. So, was heißt es aber? Ich bereite mich drauf vor. Natürlich habe ich irgendwann mal Bock und gehe mal mit irgendwelchen Leuten und habe da mal 2, 3, 4 Bier. Ich bereite mich aber, bevor ich ins Bett gehe, darauf vor, am nächsten Tag keinen Kater zu haben. Punkt 1.
Ja.
Wenn ich müde bin, geh nach Hause.
Ja.
Ich überperforme nicht mehr.
Ja.
Ich brauche das nicht mehr. Ich gehe auf die 40 zu. Ich brauche den Scheiß nicht mehr. Ey, ich habe meine Jugend auch hinter mir gehabt und ich war auch in irgendwelchen Diskotheken und habe meinen Blödsinn gemacht.
Clubs.
Ach ja, Verzeihung. Fang du auch noch an.
Ich habe dir das nur gesagt, weil das...
Ich bleib bei der Disco. Ich werde dabei bleiben. Aber das ist genau der Moment in meinem engen Freundeskreis. Ist das mittlerweile anerkannt? Jeder checkt's. Aber der Punkt vielleicht noch, den hatten wir damals auch und das ist was mir hängen geblieben ist von meinem Therapeuten, weil du dich, wenn du zum Beispiel, bist du ja ein gutes Beispiel, wenn du nichts trinkst, ganz oft rechtfertigen musst.
Ja.
Eigentlich ja verrückt.
Ja.
Derjenige, der gesund oder Ja. Das Gesünder der Macht muss sich rechtfertigen. Und dann hat mein Therapeut damals zu mir gesagt, stell dir mal vor, du gehst an den Tisch, da sitzen 6 Leute. Du setzt dich da mit hin. Alle trinken Alkohol und du trinkst nichts. Dann wird die Frage kommen, warum trinkst du nichts? Ja. Ja, ich will nicht. Okay, ach komm, dreh doch einen mit, nimm noch einen. Du wirst ja hingedrückt, ja. Sagt er, dreh das mal um. 6 Leute sitzen da mit Wasser und du kommst und bestellst dir erstmal einen Schnaps.
Ja.
Wie würdest du dir vorkommen?
Ja, wie ein Asso.
Also umgedreht, bist du dann quasi der Aussätzige, wo jeder mit dem Finger, guck mal an, der ist auf da, schau mir das mal an. Ja. Genauso ist es. Jeder weiß, dass Alkohol eigentlich scheiße ist. Und jeder will aber eigentlich, dass so viele wie möglich mitmachen, weil man sich selber besser fühlt. Weil dann haben wir es ja zusammen gemacht und wir hatten ja zusammen einen Kater. Wenn sich nur einer wegschießt, ist das der Assi.
Ja, na klar, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, nur ein Schwein trinkt allein. Ja, also, das ist ja, ich weiß nicht, ob du schon mal für dich alleine getrunken hast, aber das fühlt sich nicht gut an.
Nee.
Wenn du zu Hause sitzt und guckst einen Film und knallst dir dabei irgendwie 7, 8 Bier rein, das fühlt sich nicht gut an. Also, bei aller Liebe.
Vielleicht mal im Sommer, wenn ich allein bin im Garten Rasenmäher, dann mache ich mir mal so eine halbe auf. Aber
das ist was anderes. Das ist was anderes. Bei Gartenarbeit oder wenn du irgendwie malerst oder mit deinem Vater das Wohnzimmer renovierst oder was auch immer, ist ja was anderes. Aber dich bewusst hinzusetzen und zu sagen, jetzt stelle ich mir einen Sixer auf den Tisch und ich trinke den einfach um 19.30 Uhr. Alleine in deiner Wohnung sitzen, da fühlst du dich nicht gut.
Es ist aber verrückt. Und das sind so Sachen, die ich als positiv rausziehe, weil ich bin manchmal, wo ich überall als Opa, als langweilig verrufen werde. Aber weißt du was? Es ist mir scheißegal, weil ich nämlich am nächsten Tag, wenn die dann morgens verkatert im Bett liegen, bis 12, am besten noch irgendwo verkotzt und verbrunst irgendwo in der Ecke liegen, ey, und ich stehe um 7 auf. Wir hatten neulich, ein Freund hat bei uns in der Gruppe angerufen über WhatsApp, da war es 7.10 Uhr, da ist der heim, gekommen von irgendeinem Mannschaftsabend. Ich war mit Kaffee und Zeitung, saß ich unten in der Küche und dachte mir so, boah, ich bin gerade so viel schlauer, weil mir geht's super.
Ja, absolut.
Und er geht jetzt heim, da wird's ihm noch gut gegangen sein. Wenn der 5 Stunden später aufsteht, dann wird's dem gehen wie Karl Arsch.
Ja, das war leider aber auch so ein Problem bei mir. Ich mochte das, verkatert zu sein.
Verkatert zu sein?
Ja. Ich hatte keinen Kopfschmerzen, sehr, sehr selten Kopfschmerzen auch. Ich hatte sehr selten Kopfschmerzen. Und ich mochte diesen Schwebezustand.
Ja, da ist doch kein Schwebezustand.
Bin dann einkaufen gegangen und bin shoppen gegangen und alles Mögliche. Also ich hab das war auch, aber ich meine, da ist ja jeder anders und es ist ja auch, es gibt so verschiedene Faktoren, welche zu einer Sucht begünstigen, also welche eine Sucht begünstigen. Unter anderem ist es sich schlecht fühlen danach. Und ja,
ich glaube, dann könnte ich keine Alkoholsucht bekommen.
Also ich habe da extrem viele Boxen abgehakt,
super.
Was zu einer Sucht führen kann. Und ja, ich meine, ich muss sagen, vermisse ich Trinken? Nein. Vermisse ich das manchmal, wenn du in der Kabine bist, nach dem letzten Spiel mit den Jungs ein Bierchen zu trinken? Ja, wegen dem gesellschaftlichen Ding.
Wir-Gefühl, ne?
Genau, ja. Genau. Die Jungs, da ist keiner dabei, der mir irgendwie ein Gefühl gibt, dass ich nicht dazugehöre. Aber wenn die halt dann die dritte, vierte halbe haben, wird's schwierig.
Auch anstrengend, ne?
So, und da ist aber auch so, ich gehe dann. Und dann ist, wie du sagst, mir nimmt es keiner krumm, weil ich da offen mit umgehe und ich auch zu den Jungs sage, Männer, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe. Oder ich kann auch zum Beispiel nicht 4 Tage in Folge mit den Jungs unterwegs gehen und dabei sitzen, wenn die trinken. Das kann ich mal so 2, maximal 3 Abende. Und dann meldet sich einfach mein kleiner Mann im Kopf und das geht bei mir nicht.
Also verstehe ich grundsätzlich, weil wir hatten jetzt beim Skifahren so einen Moment, wir hatten einen aktiven Raucher dabei.
Ja.
Er hat eigentlich mit seinem Rauch in jeder Situation nur noch gestört.
Ja.
Ob denn verwerflich, soll er machen, aber es hat gestört, weil es war unangenehm, weil die meisten ja gar nicht mehr rauchen, so aktiv. Ne?
Ja.
Und so stelle ich es mir auch vor, wenn ich jetzt mit 4 Rauchern unterwegs bin und den ganzen Tag als Passiver da voll gedampft wird, abends stinkt wie ein Schwein.
Ja.
Und das wird so ähnlich sein, ja. Ne? Es ist ja auch, selbst für mich, wenn ich könnte heute sagen, ich trinke jetzt 2 Monate gar nichts, hätte ich 0 Schmerz mit. Ja, du würdest überlegen, es steht irgendwas an, so, wo es einfach schöner ist. Aber es gibt auch Momente, da trinke ich manchmal gar nichts, weil ich keinen Bock habe.
Ja.
Und da bin ich oft so der Langweiler. Und das ist aber für mich ein völliger Mehrwert. Ja, ich vertrage es nicht mehr so, aber ich wurde viel, viel reifer dadurch und habe auf Anzeichen von mir, vom Körper, gehört und sage, okay, nee, wenn ich Bock habe, habe ich Bock, dann ist es so, aber du wirst mich nie torkelnd erleben. Du wirst mich nie so drüber erleben, vollgesoffen, dass es unangenehm wird. Wie oft Menschen unangenehm sind, wenn sie getrunken haben.
Ja, also bei mir ist es halt auch vor allem, gibt mehrere Faktoren, warum ich mit dem Trinken aufgehört habe und warum ich auch nach wie vor nicht trinke. Aber einer der Hauptgründe ist, ich habe mich noch nie so sehr gemocht wie jetzt. Nüchtern, abstinent lebend, die Gefühle, die in mir sind, wahrnehmend, morgens fit, all das ist für mich ein Grund, warum ich das nicht sehe, dass ich jemals wieder anfange zu trinken, weil ich mich viel zu sehr mag, wie ich jetzt bin.
Schön, da gibt's ja gar nichts hinzuzufügen, ne? Also das sieht man ja auch, was man sich eigentlich antut.
Ja.
Ne? Wenn man mal so ehrlich ist, und da ist ja Alkohol nur eins von vielen.
Ja.
Jetzt müssen wir da einen Snooze drauf wegkriegen. Aber
ja, gut, das haben sie zu mir gesagt, das soll ich mir lassen.
Ach ja, hast du einen Laster, musst du ja haben, ne? Es gab bei mir auch in der Akutphase Momente, dieses Gefühllose, ne? Das klingt so banal. Das ist unfassbar anstrengend.
Ja, du bist leer.
Ich habe den Moment, es gab einen Moment, wo ich es gemerkt habe, das war in der Corona-Zeit, habe ich bei mir hier unten im Keller geheimes Fußball gucken. Waren wir. War natürlich mit einem Fuß schon im Knast, weil wir da unten zu sechs.
Ja, natürlich, ihr bösen Buben.
Jetzt ist es, glaube ich, verjährt. Zu sechs, zu sieben. Und es war, müsste ein Derby gegen Nürnberg war es, glaube ich. Und wir haben das gewonnen. Und alle in dem Keller sind beim Tor ausgeflippt. Aber ausgeflippt. Und ich saß da und dachte mir, irgendwas passt nicht.
Ja, du, ich kenne das total gut. Meine letzte Meisterschaft, die ich gewonnen habe, 2013, wurde ich zum MVP ausgezeichnet. Das ist die größte Auszeichnung, die man als Einzelspieler nach den Playoffs erhalten kann. Mir war das unangenehm, diese Trophäe entgegenzunehmen. Weil ich der Meinung war, ich verdiene das nicht. Ich konnte mich nicht freuen, dass wir gewonnen haben. Ich konnte mich nicht über diese Trophäe freuen. Es war für mich, ich habe mich geschämt, weil ich der Meinung war, andere hätten es mehr verdient gehabt als ich. Und. Und wenn ich jetzt im Nachhinein darauf zurückblicke, ärgere ich mich grün und blau, dass ich mich da nicht freuen konnte, weil es wird nie mehr kommen, dass ich so eine Auszeichnung bekomme. Und ich hatte das verdient und ich hatte das mir erarbeitet und erspielt. Und ich hätte mich verdammt nochmal freuen sollen. Und ich konnte es aber nicht.
Ja, bei der Tag ist zu 98% schön und 2% waren scheiße. Und wenn du in so einer Depressionsspirale bist, sind halt die 2% ausschlaggebend.
Ja.
Das ist halt auch so ein Punkt. Dieses Negative überwiegt einfach alles.
Ja, und du kommst da nicht raus. Du kommst da nicht raus. Man braucht wirklich Hilfe, um da rauszukommen. Weil man selber, ja, weil man den Weitblick verliert und die klare Sicht auf die Dinge gar nicht mehr hat, wenn man zu tief da schon drin ist. Es geht gar nicht.
Bist du der Meinung, dass man, wurde mir auch schon aufgestellt, die Frage, bist du der Meinung, dass man von Depression irgendwann geheilt ist?
Nein. Nein. Ich bin der Meinung, dass man von Sucht und von Depressionen oder generell von psychischen Erkrankungen nicht geheilt wird. Man lernt, damit umzugehen und damit zu leben, und man lernt, wie man in gewissen Situationen sich verhält, dass man eben nicht weiter abrutscht oder Scheiße baut. Aber man ist nie davon geheilt. Das begleitet einen immer.
Bin ich wahrscheinlich ein gutes Beispiel von über einem Jahr täglich, ich sag's wieder, den typischen Depressionskater zu haben, zu jetzt hat, keine Ahnung, 2-3 Mal im Monat.
Ja.
Da geht's hin. Ja. Und aber was passiert an diesen Tagen? Und damit komme ich vielleicht auch, ich zieh's mir kurz vor, natürlich habe ich auch eine Frage der Woche.
Mhm.
Die zielt natürlich darauf ab. Was hilft denn an Tagen, an denen einfach alles scheiße ist?
Mir persönlich?
Ja, ich hätte die Antwort da. Aber
also mir persönlich hilft, ich nehme das an. Da ist halt scheiße.
Meine
Fertig.
Antwort.
Fertig, dann ist es halt scheiße. Ich versuche nicht mehr, irgendwas dagegen zu unternehmen, sondern dann ist der Tag halt scheiße. Punkt. Und dann freue ich mich auf morgen.
Bei mir steht hier, annehmen, morgen wird es vielleicht anders.
Ja, ich freue mich dann auf morgen, weil die Sonne, wenn ich eine Sache gelernt habe, die Sonne geht auf und die geht wieder unter und du schläfst und am nächsten Tag ist ein neuer Tag und du hast die Chance, diesen Tag anders zu füllen, wenn dir die Möglichkeit von deinem Körper gegeben wird. Punkt.
Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Und egal, ob du da jetzt eine Diagnose, wie auch immer die heißt, mit drin hast, die wird's mal schlechter geben, die wird's mal besser geben und manchmal merkst du sie einfach gar nicht. Es ist, glaube ich, auch aus Erfahrung raus, du musst dir einfach selber vertrauen, das Lachen kommt irgendwann zurück.
Ja.
Das kommt irgendwann zurück und diese Floskeln, die dir alle sagen, sind ekelhaft, die helfen dir in dem Moment überhaupt nicht und du möchtest jedem an den Hals gehen, aber ein bisschen was ist an jeder Floskel dran und es merkst, der Moment wird kommen, dass du selber merkst, ja, es wird wieder besser.
Ja, natürlich auch diese Floskel, versuch doch positiv zu sein. Man, irgendwann ist man auch wieder positiv und irgendwann lernt man auch wieder positiv an die Dinge ranzugehen und sagt sich, okay, eigentlich ist es gut. Und so wie wir jetzt auch sagen, einfach den Tag annehmen. Das ist ja im Endeffekt, bist du positiv, weil du weißt, der Tag geht vorbei und der neue Tag fängt an. Und da ist die Möglichkeit, dass es eben schön ist. Und es ist auch die Möglichkeit, dass innerhalb dieses Tages, wenn der Tag kacke anfängt, du diese eine Begegnung hast oder diese eine Situation ist, wo du sagst, oh, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt ist okay. Es passiert. Und wenn nicht, dann passiert es halt nicht und du gehst ins Bett. Aber du, ich habe gelernt, nicht ins Bett zu gehen und zu sagen, oh mein Gott, und morgen wird es mir auch schlecht gehen, weil heute war schlecht. Nee,
weißt du ja nicht.
Eben, heute war halt so und morgen ist halt, werden wir schauen.
Also, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen und das ist, glaube ich, das größte Learning, was man haben kann. Erstens mal ist es, wer sich da irgendwie ansatzweise angesprochen fühlt und irgendwo merkt, ey, irgendwas die zwei Vögel da erzählen, das kenne ich irgendwo her. Seid offen, sprecht mit irgendjemandem drüber. Sucht euch Hilfe. Wir sitzen auch hier einigermaßen breitbeinig und sind deswegen nicht weniger männlich oder sonst irgendwas. Völlig bums egal. Am Ende des Tages geht es da nur um euch und von dem her war es uns auch mal wichtig. Ich glaube, das ist dann auch die richtige Art und Weise gewesen, das nicht irgendwie beiläufig zu machen. Tine, bei dir wissen es viele, aber dass das halt auch ein Grund war, warum wir zwei diesen Weg hier mit unserem Podcast angegangen sind und dass das auch ein Thema ist. Wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann hier sitze mit einem Lächeln im Gesicht und über den ganzen Blödsinn erzähle, ich spreche jetzt nur über die Folge, was ich da so erlebt habe. Ja, Jörg, du spinnst doch.
Ja, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Alter, verpiss dich, Mann. Was willst du mir erzählen?
Also da muss man ja wirklich sagen, das ist ja echt verrückt. Aber man hört es, wir nehmen das Ganze irgendwo mit Humor. Es war wichtig, das auch mal einzuordnen, weil es uns auch in der einen oder anderen kommenden Folge begleiten wird, weil wir mit Menschen halt auch mal über die Kehrseiten vom Leben sprechen wollen. Und es gibt im Leben nicht nur eitel Sonnenschein und es gibt nicht nur schöne Tage. Es gibt eben auch mal die Scheißtage. Und aber die vergehen wieder und demnach freuen wir uns auf alles, was noch kommt. Danke auch an dich nochmal für deine Offenheit.
Ja, sehr gerne.
Dass wir da so drüber sprechen können und es fehlt mir. Faden verloren, wo ist er?
Faden verloren, wo ist der Faden?
Ja, Frage der Woche hatten wir ja auch schon.
Ja.
Nee, schön war's, trotzdem.
Ja. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, haut's in die Kommentare, schreibt DMs, einfach melden und wir gucken, was man...
Ja, vielleicht haben wir ja dann einen Tipp.
Genau. Ja, also ne, einfach mit Leuten sprechen, wenn es euch betrifft, wenn jemand das hört und denkt sich, oh, das kenne ich. Sprecht mit Leuten, sprecht mit uns, einfach offen damit sein.
Das war's.
Sehr gut. Das war's, ja.
Das war's für diese Woche. Wir hören uns in zwei. Bleibt anständig.
Jawohl.
Bis dann. Tschö.
Bis dann. Ciao. Daily Tough Guy.